In dieser Folge hatten wir Alexander aus der Diamantgruppe am Start und er hat ein richtig krasses Thema mitgebracht und eine richtig krasse Story, denn wir haben über das Thema Insolvenz gesprochen. Ein Thema, was ja oft leider ein bisschen totgeschwiegen wird. Oft ist alles nur Friede, Freude, Eierkuchen im Unternehmertum. Und er hat uns seine Story erzählt, wie er es ursprünglich ohne Ausbildung direkt nach der Schule geschafft hat, ein eigenes Business aufzubauen, zum Millionär zu werden, viele Mitarbeiter zu haben, wirklich ein großes Business aufzubauen und dann alles durch eine Insolvenz zu verlieren. Der ganze Prozess dahinter, Insolvenzverschleppung, die Arbeit mit dem Insolvenzverwalter, alles drum und dran, wie seine Zeit ausgesehen hat und wie er dann aus dem Ganzen wieder rausgekommen ist, wie er ein Business aufgebaut hat, zu Amazon FBA gekommen ist und wie er heute sein Leben lebt, auf eine ganz andere Art und Weise, nicht nur vom Business, sondern auch körperlich und mental. Und er hat einige Tipps mitgebracht auch für uns, also für alle, die jetzt vielleicht keine Insolvenz bekommen möchten, was man so im Griff haben sollte, hat verschiedene Tipps mitgebracht, wenn es soweit sein sollte mal, aber natürlich auch viele Tipps, um es zu verhindern. Und ich denke, das ist eine Folge, die sich jeder Unternehmer einmal wirklich anhören sollte, abgesehen von der spannenden Story von Alex. Und deswegen hört sie euch an, lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Heute haben wir mal wieder einen Gast dabei aus der Community, nämlich den Alexander. Welcome!
Hallo meine Lieben!
Willkommen Alexander! Wir haben heute... Ich glaube, muss ich jetzt mal Props an dich aussprechen. Fällt mir jetzt gerade direkt am Anfang ein. Wir haben noch nie jemanden gehabt, der sich so gut auf einen Podcast vorbereitet hat. Und wir haben ja auch sau viele Themen vor uns heute. Das Thema, was natürlich wenige ansprechen wollen, und du hast dich bewusst dazu gemeldet. Ich glaube, es war in der, ChatGPT-Gruppe?
Ja, genau.
In der Online-Shop-Gruppe war es wahrscheinlich, oder?
Nee. Es kam, glaube ich, erstmals in der ChatGPT auf.
ChatGPT.
Okay. Warum auch immer.
Ja. Ah ja, okay.
Ja, das war in der GPT-Corner, bin ich mir ziemlich sicher. Dann kamen die Wünsche, dass wir darüber mal einen Podcast aufnehmen sollen. Bevor wir reinstarten, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und dann gehen wir deine Themen einmal ganz kurz durch. Ganz kurz.
Ja, ich,
natürlich lang.
Ich bin Alexander Heuwinkel. Ich habe ja eigentlich angefangen Unternehmertum schon 1998. Also ich habe 96 Abitur gemacht, ganz normal, und dann keine Ausbildung und sonst was. Erstmal auch nur rumgejobbt und wusste selber nicht so ganz, was ich tun wollte. Erst wollte ich so Kunst studieren und so. Und dann ja im Endeffekt bin ich ins Wasserbettenbusiness damals reingerasselt. Das war damals zu dem Zeitpunkt noch trendy, aber fing dann auch relativ schnell dann danach an, eigentlich zu so einem, ja, zu so einer sterbenden Industrie zu werden. Trotzdem haben wir dann über die Jahre eine erfolgreiche Firma aufgebaut.
Wie rasselt man in ein Wasserbetten-Business rein vom Abitur?
Ey, ganz doof.
Das musst
doof.
Du vielleicht nochmal genau erklären.
Also das ist, viele der jüngeren Zuhörer werden das gar nicht mehr kennen. Früher, das war vor Internet, da gab es sowas wie eBay-Kleinanzeigen bloß in Papierform als Zeitung. Heiße Draht nannte das sich. Es war so eine Zeitung nur mit Kleinanzeigen voll. Und das war wie früher auch eBay und so oder heute Amazon und so. So spezialisierte Importeure, da hat der eine halt nur Wassermatratzen aus den USA importiert oder der andere Autoteile und so weiter. Ne? Und da ab und zu hat man sich sowas gekauft, einfach auch wegen gebrauchter Sachen und so. Und ich bin dann, ich konnte auf meiner Matratze nicht mehr pennen und musste im ersten Mal in meinem Leben mir so ein Ding holen, eine neue Matratze. Und dann habe ich gesehen, krass, Wasserbetten, noch nie von gehört. Und dann gekauft und ab der ersten Nacht war das Bombe gewesen, also echt was völlig Außergewöhnliches für mich. Und ruckzuck hast du auch zig Mädels im Bett gehabt und so, also es war wirklich auch aus der Sicht völlig genial. Ne? Also genial, wirklich also ich hatte wunderbare Zeit. Und habe ich gleich 10 Matratzen ein paar Wochen später bei dem Typen, wo ich mir selber meine gekauft habe, eingekauft. Ganz spontane Geschichte. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich mal was verkaufe. Aber da stand ich so hinter. Ja, und dann erst einfach auch selber über so eBay-Kleinanzeigen und Zettel an Tankstellen in Schwarz-Weiß-Kopie ausgelegt und so. Und alles schwarz am Finanzamt
andere
vorbei.
Andere Zeiten.
Ja, andere Zeiten.
Es ist verjährt.
Ja, deswegen, das geht schon. Ja, und dann 2 Jahre später oder ein Jahr, ein, zwei Jahre später war es aber dann so, dass ich noch keinen Studienplatz hatte. Ein Kumpel hatte auch dann Zeit, und weil er bei der Bundeswehr rausgeflogen ist, und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir noch einen Wasserbettenhandel auf. Schneller können wir ja nicht reich werden, weil das lief so gut nebenher. Bloß da haben wir uns ein bisschen vertan. Wenn du einen Laden hast, die Miete, auf einmal Steuern zahlen musst und dann auch Kunden brauchst zwingend, ohne dass die einfach, vorher war das eher so, die spazierten teilweise sonntags in mein Schlafzimmer rein, und ich habe sogar den Kunden vergessen, bin dann noch völlig bedröhnt gewesen, Türen aufgemacht und dann auf dem Bett Probe liegen und schwupp, hast du ein paar hundert Euro in der Tasche gehabt. Aber dann mit dem Laden war das eine ganz andere Geschichte, und dann sind wir notgedrungen auf eBay gekommen. Und notgedrungen mussten wir dann, weil wir auch nicht die billigsten waren und nie sein konnten, mussten wir da anfangen, eine richtige Marke aufzubauen und drüber zu überlegen, wie kannst du Qualität herstellen. Haben wir bestimmte Serviceformen gebaut. Wir waren die Ersten, die deutschlandweit dann im Prinzip diese Betten ausgeliefert und montiert haben. Und dann später sogar ganz Europa. Entschuldigung, nicht ganz Europa, Österreich, Schweiz auch. Ja, und dann sind wir zum Marktführer im Internet geworden. Damals, früher war das noch nicht viel, aber mit den Jahren wurde das immer mehr und auch dann immer bedeutender. Also dann haben sich dann die anderen auch ein bisschen an uns orientiert. Aber wir waren immer die mit der höchsten Qualität und dem umfassendsten Service und so weiter. Ist sogar heute noch, die Firma gibt's noch, ist immer noch Marktführer im Internet für diesen Bereich Aquakomfort. Und ja, dann 2012 haben wir uns aber dann mittlerweile, wir waren zwei Bosse, haben wir uns so langsam auseinandergelebt und so weiter und unterschiedliche Interessen, dass wir nicht mehr leider zusammen konnten, wie in einer guten Ehe, die kann auch irgendwann an die Wand fahren, so war es da auch. Haben wir uns einigermaßen sauber voneinander getrennt, aber ich war damals
auch
noch...
Woran lag das? Lag das an irgendwie monetären Sachen oder lag das daran, dass ihr andere Ziele hattet? Oder
ja, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen davon gehabt, es war halt schwierig. Mein Bereich war super aufgeteilt. Ich war Entwicklung, Marketing und so weiter, also Produktentwicklung, habe auch viele Patente und so über die Jahre gehabt. Immer so ein paar Ideen. Und er war wirklich derjenige, der Zahlenmensch. Auch wichtig. Mhm. Beide Bereiche super wichtig. Und aber das fing schon an, als der Kollege dann fertig war mit dem Studium, dann hat er ein Diplom rübergehängt und dann kam schon das erste Mal, du, ich will aber jetzt ein paar hundert Euro mehr verdienen als du, weil ich habe ein Diplom.
Nee. So. Okay. Ja. Nee. Oh.
Ja, ja. Wow. Ja. Und da hätte ich eigentlich Lunte riechen müssen, aber im Prinzip, wir haben uns immer wieder aneinander gerauft, auch immer wieder. Ja, ich hatte dann eine Produktionsstätte aufgebaut und habe dann immer häufig trotzdem auch mit den Preisen dann zurückgedreht, obwohl ich es gar nicht eigentlich hätte können. Dann hätte ich eher sagen müssen, komm, ich stell das ein. Und dann auch beim Auseinandergehen, eigentlich, ich bin da nur mit dem wirklich Buchwert rausgegangen, die Hälfte vom Buchwert der Firma. Und aber das war meine Doofheit. Also ich kann es niemandem vorwerfen. Ich hab ja gesagt, ja und arm. Und ich war auch damals sehr hochnäsig. Ich habe gedacht, komm, bei den Produkten, die du entwickelst und alles, ne, da ziehst du ruckzuck wieder so eine erfolgreiche Firma hoch. Und das hat aber dann doch nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Wir hatten dann zwar, es gab dann noch eine andere Geschichte, die kann ich hier leider nicht erzählen, die auch erst ein paar Jahre gebraucht hat, bis die erfolgreich lief. Und da hatte ich lange Zeit dann auch, weil das Geld aus dem Verkauf nicht gleich floss, hatte ich dann sofort Liquiditätsprobleme und auch viel zu viele Projekte nebenher aufgezogen. Was dann dazu führte, dass ich 2016 dann komplett in eine Insolvenz geraten bin mit zwei Firmen, Produktionsfirma für Polstermöbel und PVC-Schweißen und so. 20, 30 Leute waren dann in Summe dann arbeitslos und da hingen halt so ein paar andere Geschichten noch mit dran. Und ja, dann war es leider so, dass die eine Firma total bankrott war, das war die Handelsfirma, über die wir noch einen Direktvertrieb gemacht haben. Und die und bei der Insolvenzfirma, dem Produktionsbetrieb, wurde mir dann Insolvenzverschleppung auch vorgeworfen. Und das auch nicht ganz zu Unrecht, weil das Problem ist, du gerätst in so einer Situation, wenn das Geld dann immer knapper wird und du aber, ich meine, ich war schon 20 Jahre fast Unternehmer zu der Zeit und du hast öfter mal mit allen unseren Firmen, auch mit der Vorgängerfirma, die wirklich gesund lief, du hattest manchmal mal so ein paar Jahre, wo einfach Scheiße passierte. Zum Beispiel haben wir mal bei RTL-Shop-Werbung 200.000 Euro ungefähr verbraten. Ja, für nichts. Also da ist nichts bei rumgekommen. Und das war ein dunkles Jahr. Oder als wir in Google rausgeflogen sind. Weißt du, wir haben damals schon über Google-Positionen unser Geld verdient. Amazon und so wusste ich noch nichts von. Oder ich habe auch, als das aufkam, die ersten Jahre da gar keinen Stellenwert drauf gelegt. Für uns war immer eBay das geile Ding, weil da konntest du wenigstens vernünftig dein Angebot gestalten, grafisch, optisch, Landingpage-mäßig schöner. Und ich habe, da sind wir nie auf Amazon gekommen, auf den Trichter. Ja, und wo war ich da gerade?
Es bist war, in die Insolvenz reingerutscht.
Ja, so. Das in die Insolvenzverschleppung.
Aber da würde mich auch interessieren, so, gibt es da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, okay, jetzt werde ich insolvent, weil das ist ja eher so ein Prozess, der sehr schleichend ist.
Es gibt eine Formel für Insolvenz, glaube ich. Warte mal.
So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für AMC Hacking Live 2024 gehen online. Du kannst diese auf amchackinglive.de finden. Was ist AMC Hacking Live? Das ist unser größtes Event von AMC Hackers für alle offen. Das heißt, nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die sich für das Thema Amazon interessieren. Wir planen mit 1000 bis 1500 Personen für dieses Event. Wir haben eine richtig krasse Location in Berlin am 27.01.2024. Und das solltest du nicht verpassen. Wir haben richtig geile Speaker am Start. Wir haben eine Messe mit Ausstellern am Start. Wir haben Masterclasses, wo du was zu Amazon lernen kannst. Und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMC Hackers Afterparty. Schau es dir an, amchackinglive.de. Die Early Bird Tickets sind jetzt verfügbar.
Ja, es ist halt so, ne, wenn du deine Verbindung nicht mehr bedienen kannst, ja, und wenn du dann über 3 Wochen hinauskommst, dann, oder innerhalb dieser 3 Wochen, musst du dann Insolvenz anmelden. Ne? Das ist eigentlich, ne, sonst kommst du in eine Verschleppung.
Aber man hat ja also so vielleicht ein bisschen Hoffnung, ja, in 2 Wochen kommt bestimmt wieder was rein. So,
ja, oder? Es ist also, ja nicht so. So ist es ja nicht. Es ist ja immer ein Fluss. Es ist ja nicht so, also ich zumindest in unseren Handelsbranchen, da ist es ja nicht so, dass auf einmal nichts mehr kommt.
Nee. Ne?
Sondern es ist ja immer irgendwie ein Fluss. Und du musst halt, das war ein großes Problem bei mir. Ich hatte niemanden, der wirklich gut sich mit den Zahlen beschäftigt hat, weil das war immer für mich so eine Pest. Mochte ich nie, weil ich auch immer froh, dass mein Ex-Partner das übernommen hat. Und ich war mehr der, ich habe gedacht, wenn du nur gute Produkte hast und davon reichlich verkaufst, dann kommt der Rest von ganz allein. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass da immer einer wöchentlich guckt, wie das Ganze läuft. Und klar habe ich mich dann immer mal beschäftigt damit, aber viel zu wenig. Und du hast halt immer nur die großen Geldflüsse gesehen. Es kommt ja Geld rein. Und so überschlagen passte das auch alles immer mal so. Und dann aber ging es irgendwann halt dann los, dass die Ausgaben und die Schulden zu stark wuchsen und nicht mehr so viel reinkam. Dann hat man trotzdem, aber sowas hatte man halt, wie gesagt, vorher auch schon. Und man hat immer irgendwie die Kurve wieder gekriegt.
Ne? Aber und dann ganz kurze Zwischenfrage zum Verständnis. Ich bin ja nicht insolvent, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bekomme Ware vom Hersteller im Wert von 60.000 Euro, habe aber nur 40.000 Euro auf dem Konto. Dann bin ich ja de facto noch nicht insolvent, weil klar, ich habe die Ware bekommen, aber auf der Rechnung ist ja ein Zahlungsziel. Also ich glaube, man muss fällige Rechnungen nehmen.
Natürlich, ne? davon okay. Reden wir auch nur. Ne? Natürlich. Genau.
Also es ist nicht so, dass alle, weil jetzt würde ich sich einen Herzinfarkt kriegen, also sonst wäre es ja so, du nimmst dir, keine Ahnung, du lässt dir ein Lager bauen, hast dann ein Darlehen in Höhe von irgendeiner Höhe oder du bist, also wirklich fällige Zahlungen. Sonst wäre ja alles, was du kaufst, sofort mindern.
Verpflichtungen sind ja erst dann fällig, wenn sie fällig sind.
Also, genau, okay. Das heißt, im Endeffekt wäre dann die Insolvenz, mein Hersteller fordert jetzt die 60.000, ich habe jedoch nur 40.
Ich habe nur und 40 und das ändert sich auch nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen.
Okay.
Ja, und prinzipiell hättest du dann die Pflicht, Insolvenz anzumelden. Wenn du
aber
nicht
irgendwelche
anderen
sagen,
Möglichkeiten hier findest. Ne?
Genau, könnte Kredite, man nicht auch sagen, lieber Hersteller, gib mir noch mal 1 Woche länger Zahlungsziel oder 2 Wochen länger.
Das ist ja wieder eine Einigung. Ne?
Genau, und da muss der Hersteller, da bestätigt der mir das schriftlich und jetzt im Falle des Rechts würde es ausreichen zu zeigen, eine E-Mail, schwarz auf weiß, hier steht, der hat mir 2 Wochen länger zugestimmt. Dann wäre das keine Verschleppung?
Genau, um das mal ganz klarzustellen, also alles, was du irgendwie regeln kannst mit Gesprächen, im Endeffekt schriftlich idealerweise oder vertraglich und so weiter, alles, was dazu führt, dass du im Prinzip dann noch eine Fristverlängerung hast oder Ratenzahlung oder sonst was, das ist völlig in Ordnung, ne? Das ist einwandfrei. weil dann hast du ja wieder eine Regelung. Aber wenn dann schon nur noch die Mahnungen reinflattern, du hast nichts geregelt oder kannst nichts mehr regeln, du kannst auch nicht mehr deinen Versprechungen nachkommen, weil sich das summiert unter Umständen. Ne? Also bei mir war es dann ja auch nachher so, dass sich diese Sachen summierten und dann irgendwann ging das leider dann nicht mehr. Da habe ich auch nicht mehr die Kurve gekriegt. Und da braucht nur irgendeine Kleinigkeit passieren. Oder unter Umständen auch nicht, aber bei dann, ne? Also zum Beispiel, was eigentlich da, mir ging es nicht so gut 2015 schon, oder da war es halt schon schwierig gewesen. Und dann hatten wir aber einen sehr erfolgreichen Kölner Möbelmesse-Auftritt auf der IMM. Und ein Wahnsinnsprodukt, und das hätte mich easy rausgerissen. Und dann kam aber dann das Problem, dass dass es leider einen Patentstreit gab von einem Belgier, der dann, ich hatte zwar auch ein Patent, aber mein Patentanwalt, der hat im Prinzip dieses andere Patent, dass das sich, wie sagt man, dass es strittig war, hatte er nicht herausgefunden. Und ich konnte auch keine Einigung mit dem Herrn erreichen. Im Nachhinein war das leicht zu erklären, weil der hatte selber Zahlungsschwierigkeiten und der brauchte sofort Geld. Also er ließ sich nicht darauf ein, per Stückzahl mit mir, sag mal, 10% von jedem Produkt oder sowas zu bekommen, sondern er wollte sofort eine bestimmte Summe. Ja, und das hatte mir den Dolchstoß gegeben. Also dann war es eigentlich geritzt. Dann hatte ich zwar noch einen Investor gefunden, der dann einsteigen wollte, weil der hat auch eigentlich gesehen, wenn man da was Richtiges macht mit den richtigen Mitteln, dann kriegen wir das auch ordentlich hin, und da muss noch ein bisschen Ordnung rein wieder in den ganzen Betrieb. Er hätte dann auch den Zahlenbereich dann übernommen, aber da sind wir für ihn halt noch in größere Gefilde umgezogen, in größere Produktionsstätten, weil er wollte unbedingt auch noch Boxspringbetten in größerem Maße produzieren, als wir es bis dahin machten. Wir haben vorher nur so kleinere Einzelanfertigungen gemacht. Ja, und das ging voll in Hose, weil mit ihm hatte ich das nicht vertraglich geregelt, dieses Investment. Und er hatte dann selber auch wieder eine Liquidität, und die hat er dann bei mir abgezogen. Und dann stand ich mit zwei Verträgen, zwei Mietverträgen über mehrere tausend Quadratmeter Produktionsfläche da, 5-Jahres-Bindung. Und da war klar,
boah, krass.
Ich gehe morgen, oder ja, ich bin nicht sofort, aber ich habe mir dann nur noch Gedanken gemacht, was kann ich denn in Zukunft machen, hatte da Gott sei Dank auch die richtige Beratung an der Hand, weil ich hätte solche Fehler da auch gemacht bei Insolvenz. Man hatte ja gar keine Vorstellung, was das genau ist.
Nee, überhaupt nicht. Wo muss ich anrufen, wenn ich Insolvenz anmelden möchte?
Ja, im Idealfall, entweder man kennt einen Freund, der sowas schon mal durchgemacht hat und erfolgreich da rausgekommen ist, und nicht so einer, der dann Privatinsolvenz angemeldet hat und jetzt Briefträger ist oder sowas, sondern jemand, der dann danach wieder eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat, weil der hat dann schon einiges richtig gemacht.
Also ganz kurz, um es nochmal, das hört mich jetzt gerade, also Privatinsolvenz klar zu differenzieren von der GmbH-Insolvenz,
ja.
Aber du hast keine Sperre danach, also du darfst direkt eine neue GmbH gründen am Tag danach.
Ich habe keine private Insolvenz angemeldet, nie.
Genau, aber auch wenn die GmbH insolvent ist, darfst du trotzdem als Privatperson wieder eine GmbH anmelden, einen Tag später.
Ja, weil okay. es ist ja eine Gesellschaft, ja. Mhm. Und im Prinzip bist du es ja nicht, der bis dahin irgendwie, du bist ja auch noch nicht rechtskräftig verurteilt wegen irgendwas. Obwohl ich in einer Insolvenzverschleppung war. Das heißt, ist das völlig legal gewesen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe erstmal im Prinzip mir überlegt, ich konnte ehrlich gesagt zu der Zeit auch noch nicht wieder so klar denken wie nach der Insolvenz irgendwann, als man dann ein bisschen Ruhephase zwischendurch hatte. Das war dann immer noch so, die ganze Welt bricht zusammen und du bist ja auch selber ein totaler Versager. Also so kam ich mir damals vor. Das waren ja auch noch nicht so die YouTube-Zeiten, wo man sich da so wahnsinnig viel gebildet hat über YouTube oder sonst was oder Podcasts. Oder ich hatte auch nicht die Zeit dafür. Vielleicht gab es das da schon, aber man hat ja im Prinzip sein Lebenswerk an der Wand gefahren. Ne? Das waren schon 20 Jahre meines Lebens. Und ich stand am Ende, ich wusste, da wird nichts mehr übrig bleiben, auch privat. Ich war total rein investiert, weil ich immer noch bis zum Ende dran gedacht habe, gerade auch nachdem der neue Investor reinkam, das kriegen wir nochmal rumgerissen, das Ruder. Ja, aber dem war halt dann nicht so. Und dann hatte ich Gott sei Dank halt mich noch vernünftig abgesprochen, ein paar Stunden mit jemandem, der dasselbe schon mal durchgemacht hatte. Und der war ein guter Freund von mir. Der hatte mir dann noch mit ein paar Dingen auch geholfen, das richtig zu verstehen und da auch eine richtige Ordnung reinzubringen. Zum Beispiel bei mir wäre es für mich fatal gewesen, wenn der Betrieb auch weitergelaufen wäre. Weil dann wäre ich im Prinzip auch noch im Betrieb gebunden gewesen und so weiter. Also habe ich mich sofort ich habe im Prinzip meinen Mitarbeitern gesagt, sie können nach Hause gehen, sie sind freigestellt. Mhm. Und ich habe den Betrieb geschlossen und dann erst die Insolvenz angemeldet.
Betrieb schließen heißt im Klartext Shop schließen, Mitarbeiter gehen lassen. Mhm. Einfach, es arbeitet niemand mehr außer du quasi.
Und ich auch nicht mehr, weil ich habe mir dann sofort einen Job genommen.
Okay, krass. Okay, krass.
Mhm. Das heißt, man kommuniziert auch gar nicht mehr mit irgendwelchen Herstellern oder irgendwas, das wird dann
alles. Doch. Ja, also ich meine, du bist sowieso, sobald du deine Insolvenz anmeldest, bist du nicht mehr der Ansprechpartner. Sobald die Insolvenz angemeldet ist, dann, wenn sich dann noch jemand meldet, dann kannst du natürlich mit denen sprechen, aber du kannst sagen, der wird jetzt sich der Insolvenzverwalter bald bei ihnen melden. Mhm. Und ich darf gar nichts mehr regeln. Also sobald du die Insolvenz gemeldet hast, darfst du gar nichts mehr machen. Ne? Ohne Weisung letztendlich.
Also ich habe jetzt wirklich 20, 30 Fragen, die mir durch den Kopf gehen, aber lass uns mal ganz kurz chronologisch vorgehen. Du machst jetzt diesen Anruf, nennen wir es mal, und meldest die Insolvenz an. Mhm. Und du stellst den Betrieb ein. Was passiert dann?
Das wird dir innerhalb von. Also ich sag das jetzt nicht, dass das der normale Ablauf ist. In meinem Fall war es der richtige Ablauf.
Ja.
Da kann ich jetzt nicht allzu tief reingehen in die Sache, aber für meinen Fall war es das Richtige.
Ja.
Und das ist eine individuelle Sache. Also das würde ich dann, wenn du zum Beispiel das Problem hättest, würde ich dir das individuell mit dir klären, ob das für dich Sinn macht oder nicht.
Und dann meldet sich ein Insolvenzverwalter vom Finanzamt wahrscheinlich, oder wer macht das?
Vom Finanzamt wird jemand bestellt. Ne? Das ist im Prinzip das ist eine Kanzlei und die sind dann spezialisiert auf Insolvenzen und dann bekommst du einen Verwalter zugewiesen, da kriegst du Post von und der wird sich dann mit dir bei gegebener Zeit, nachdem du deine Kontaktdaten weitergegeben hast, in Verbindung setzen. Da vergehen auch erstmal ein paar Wochen in der Regel.
Krass. Und dann schreiben dir ja schon erstmal alle Gläubiger irgendwie auch nochmal, ne, weil sie ja Geld haben wollen.
Du, es ist keine, also je nach Größe, wie viel Umsatz und wie viel Schulden du aufgebaut hast, ist das keine leichte Zeit. Natürlich nicht, ne? Also wenn du jetzt eine kleine Nummer bist und wie du eben gesagt hast, mit den 20.000, da brauchst du dir eigentlich gar keine Gedanken machen. Das ist Pupifax, ja. Aber bei mir waren es am Ende 1,5 Millionen Schulden, die auf dem Deckel standen.
Okay,
Weil da kamen die Mietverträge mit einem Riesenteil da hinzu und so. Das ist natürlich am Ende nicht, was du abzahlst. Ne, da gibt's ja dann Einigungen und manche Sachen musst du halt und andere nicht. Ja.
Aber du zahlst ja mit deinem Privatvermögen eh nicht. Du würdest ja eh mit dem Vermögen GmbH abzahlen.
Also meine Kredite waren auf mich privat, ja.
Okay, dann haftest du ja privat, weil du bist ja Gläubiger in dem Fall, deiner eigenen Firma. Okay.
Und wenn du in der Insolvenzverschleppung bist und deswegen sollte die auch nach Möglichkeit völlig vermieden werden, also wenn du da nachher schuldig geklärt wirst, dann haftest du für alles.
Oh, krass. Oh, wow.
Ja, das wäre nämlich dann am Ende, wenn ich da nach 5 Jahren, hat das Ganze auch gedauert, wenn ich nach den 5 Jahren am Ende der Richter gesagt hätte, okay, sie sind schuldig, mein Insolvenzverwalter hatte ja schon ganz klar schriftlich erklärt, Insolvenzverschleppung. Das war das abschließende Urteil von ihm. Und normal geht dem auch der Richter nach. Ja? Mhm. Oder was heißt normal? Aber es ist auf jeden Fall ein gängiger Weg. Ne? Da stehen deine Chancen nicht mehr besonders gut. Das heißt, und ich wusste das natürlich auch, dass es so ausgehen könnte. Das heißt, über die Jahre habe ich immer zugesehen, dass ich so viel wie möglich, gerade da waren dann zum Beispiel auch noch so Online-Shop-Kunden, die so Kleinigkeiten, so 20, 30 Euro Bestellungen, die am Schluss, weil dann die Bank dann das Konto auch dicht gemacht hat, die das Geld dann nicht mehr zurückbekommen haben. Das hatte ich völlig dann verpatzt. Da waren ja irgendwie so 20, 30 Bestellungen noch offen. Und du glaubst nicht, wie viele Deutsche da dann von, also dann wegen 20, 30 Euro zur Polizei gehen und die Zeit haben, sich da so einen Anzeiger aufzugeben. Also ich hatte dann noch
Anzeigen.
Ja. Also ich war sogar, ich glaube, das waren 60, 70 Bestellungen, weil ein paar Tage gingen da noch so Kleinbestellungen rein. Mhm. Aber das ging schon aufs Konto und das war eingefroren und die Kunden haben das Geld nie gesehen. Ja, ich habe das nachher bezahlt, weil der Insolvenzverwalter letztendlich, der hat's auch nicht an die weitergegeben. Und ja, das war da ja in dieser Masse dann halt letztendlich drin. Also es waren, und natürlich musst du auch zusehen, um auch deinen Gerichter, um da gut dazustehen vor dem Richter, dass du als allererstes erstmal nach dem Finanzamt, das ist das Allerwichtigste, Steuern und so weiter, deine Mitarbeiter noch hier, wenn du da noch was offen hast, zum Beispiel Krankenkassenbeiträge und sowas, das muss alles bezahlt sein. Und dann
aber das entscheidet ja der Insolvenzverwalter, oder? Der Insolvenzverwalter geht ja hin und sagt, wer kriegt zuerst welches Geld.
Ja, aber es kommt ja darauf an, wie viel Geld da ist. Welches Geld ist denn da?
Na? Genau. Okay,
ich glaube, wir müssen dafür einstellen. Wenn das Geld nicht da ist, dann bist du derjenige, der dafür zahlt. Oder du machst dich strafbar. Und dann
lass uns mal in der Zeit privat diese Sachen bezahlt.
Ja, Hunderttausende.
Ja.
Lass uns noch mal einen Schritt zurück. Also, wir haben jetzt gerade gesagt, dann wird ein Insolvenzverwalter gestellt. Und der macht dann eine Art, würde ich so stelle ich mir das vor, Due Diligence, der guckt sich quasi einmal alles an. Deine komplette BWA, deine Bankkonten, deine Forderungen, Verbindlichkeiten. Mhm. Der versucht erstmal dein Unternehmen, soweit es geht, zu verstehen. Mhm. Und so wie ich das verstehe, korrigiere mich gerne, geht er dann hin und sagt, hey, Alex, geh mal, jetzt gehst du hin. Folgende Verbindlichkeiten werden zuerst getilgt von dem und dem Geld und das ist offen. Und am Ende gibt es dann eine Masse, die im Endeffekt übrig ist und die nicht gezahlt werden kann, oder?
Richtig.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich eins zu eins dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA-Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf amy-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
Und die musst du dann privat bezahlen oder nur für den Falle einer Insolvenzverschleppung, wenn du schuldig bist? Also eigentlich ja nur, wenn du schuldig bist.
Ja, genau. Aber okay. es ist ja, also es ist ja so, in dem Fall bei mir bin ich ja auf jeden Fall in der Insolvenzverschleppung drin gewesen. Ja, also bei mir war es wirklich auch eine Insolvenzverschleppung, weil ich eben zu lange noch gedacht habe, wir kriegen die Kurve hin. Und das heißt, ich musste auf der einen Seite musste ich sowieso für die Bankkredite persönlich haften. Ja, du kriegst ja, also ich weiß nicht, wer alles kriegt, Bankkredite kriegt, wo du nicht persönlich haftest. So, da bist du voll haftend. Ja, und da ist es natürlich dann eine Vereinbarung mit der Bank, ob du die dann komplett zahlst, die Summen, oder ne, wenn es halt solche Riesensummen sind, gibt es auch viele, die das, die dann Angebote, Vergleiche machen mit der Bank und dann sich auf irgendwas einigen können. Und ja, bei mir war es zum Beispiel auch so, ich musste noch Krankenkassenbeträge, Beiträge nachzahlen. Die habe ich aber auch dann privat mich mit den Krankenkassen direkt innerhalb, da habe ich gar nicht den Insolvenzverwalter abgewartet, sondern ich wusste ja, die und die Sachen sind noch offen. Dann habe ich die Krankenkassen angeschrieben, mit denen Zahlungspläne vereinbart und so weiter. Ich hatte ja dann auch direkt wieder einen Lohn, weil ich mich habe anstellen lassen von einer Schaumstoffbude und konnte dann halt so ne, Stück für Stück solche Sachen dann schon begleichen, wo ich genau wusste, das sind nachher die Zahlungen, die müssen geleistet werden. Sonst bist du eh beim Richter unten durch. Ja. Und das hat natürlich Jahre im Prinzip gedauert. Ne? Also auch der Insolvenzverwalter, der hat auch Jahre gebraucht. bis das Ganze durch war. Wir hatten auch noch große Warenbestände und dann haben wir ja auch noch probiert, ich und er, die abzuverkaufen und manche Sachen besser mit mehr Erfolg und andere Sachen mit weniger Erfolg. Maschinen hatten wir noch wahnsinnig viel und sowas. Also all solche Sachen. Ja, und okay. Insgesamt hat das natürlich der neuen Firma auch nicht besonders gut getan. Aber andererseits kam für mich Privatinsolvenz auch absolut nicht in Frage.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Der nächste ist ja wie so eine Zwiebelschicht. Der nächste Schritt wäre der, du haftest quasi für deine GmbH privat mit, weil du halt Darlehen hast, du hast Bürgschaften von der Bank und so weiter. Und der nächste Schritt, wenn du diese nicht bedienen kannst oder dich nicht einigst mit der Bank, weil die Bank sagt, nee, geht so nicht, dann musst du auch Privatinsolvenz anmelden, richtig? Mhm.
Ja, also in meinem Fall wäre es ja sogar so gewesen, da ich in der Insolvenzverschleppung war, hätte mir auch die Privatinsolvenz später nichts genutzt.
Ja gut, aber mehr als alles, was du hast, kann man dir ja nicht nehmen. Also dann bist du ja am Ende insolvent.
Wenn du strafbar bist, dann gehst du entweder in Knastern oder du zahlst. Da ist nichts mehr mit Privatinsolvenz. Weil Privatinsolvent kannst du ja nur anmelden für Sachen, wo du nicht dich nicht straffällig gemacht hast. Ja, wenn du jetzt, also zum Beispiel, wenn du zu schnell mit dem Auto fährst, die Summe musst du so oder so zahlen. Also da nützt dir auch deine Privatinsolvenz nichts, ja.
Verstehe.
Ja, ich hätte halt dann am Ende sowieso, also wenn ich schuldig gewesen wäre, hätte ich 1,5 Millionen Schulden mein Leben lang auf dem Konto gehabt.
Nochmal?
Da hätte ich diese Schulden im Prinzip gehabt. Natürlich einigst du dich dann irgendwann, aber dann nützt dir auch eine Privatinsolvenz nichts, weil das geht nicht weg. Das ist Strafe. Entweder du gehst dann in den Knast, weil du es nicht begleichen kannst und irgendwann sagt dann der Schuldner, sie haben sich straffällig gemacht, ich habe das Recht weiterhin auf das Geld und ich will das haben und du kannst aber nichts bedienen, selbst die kleinsten Raten nicht und dann kannst du natürlich auch im Knast landen.
Okay, was wären das denn für Strafen dann? Fünf Jahre, okay.
Ich glaube, je nachdem, was du sonst noch für Verstöße hast, es gibt da ja noch so einige andere Verstöße, die dir passieren können und wenn sie dich dann auf dem Kicker haben, dann sind teilweise sogar Sachen bis 10 Jahre drin, ne? Wenn du auch Scheiße gebaut hast, wie Geld hinterziehen und...
Ja, okay, das ist ja richtig, das ist ja wirklich sehr mutwillig, sagen wir mal. Wir können ja mal bei den Sachen bleiben, die schon eher mal aus Versehen passieren.
Das kann auf jeden Fall aus Versehen passieren. Das ist auch das Gefährliche, deswegen muss da jeder, der im Moment in so einer Situation ist, dass es brenzlig wird, die Wirtschaft wird auch nicht unbedingt besser. Ne? Ich bin zum Beispiel auch immer so ein Optimist, immer mein Leben lang gewesen. Ich finde, das gehört auch, ein gesunder Optimismus gehört auch zum Unternehmertum dazu, sonst kannst du ja auch nichts werden, aber ich war halt auch ein bisschen zu optimistisch teilweise und auch jetzt bei der jetzigen Situation, da muss man halt vorsichtig sein, ne? Wird es nächstes Jahr wieder einen Aufschwung geben oder nicht? Oder wird es eher noch schlechter und so weiter?
Kann ja auch 5 Jahre sein, ja, klar.
Ja, genau.
Aber dich hat ja sogar dieser Optimismus eigentlich ein Stück weit gerettet, oder? Weil in der Zeit, als du dann diese Insolvenz hattest, hast du ja von dir aus eigentlich strategisch gesagt, ich fange trotzdem an, diese Zahlungen teilweise privat schon mal zu tilgen, in der Hoffnung, das geht alles gut und ich komme da irgendwie wieder raus aus diesem Insolvenzverschleppungsverfahren. Hättest du das nicht gemacht, ne? Hättest du einfach gesagt, okay, jetzt ist sowieso alles vorbei, dann hättest du ja wahrscheinlich die vollen Schulden bekommen.
Ja, das liegt ja dann daran, also erstmal, das ist so im Prinzip begründet, in dieser Zeit vor der Insolvenz, das kommt ja nicht von einem Tag auf den nächsten, das zieht sich so über 1-2 Jahre, ne? So dieser Prozess, dass du da reinrasselst immer mehr und in der Zeit hast du ja einiges schon, dann geht es dir gesundheitlich schon Mist. Also ich hatte zum Beispiel, meine Mitarbeiter konnten sehen, wenn ich in der Arbeit war, wie es gerade stand. Ja, wenn ich Ausschläge im Gesicht hatte und solche Sachen und an Hals und so weiter, dann wussten die gleich, oh, da ist gerade wieder ganz fiese Phase, üble Geschichten. Und dann fängst du, also ich bin dann angefangen, an mir selbst zu arbeiten. Ich bin dann angefangen, Sport zu machen, wieder abends mich zu bewegen, ein bisschen an der Sonne spazieren gehen, Kraft tanken, und an mir selbst zu arbeiten, NLP-mäßig, also solche Sachen wie Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten, weil es... das nagt alles an dir. Also du hast ja komplett nur noch Mist einprasseln von allen Seiten. Die Mitarbeiter funktionieren nicht mehr sauber, weil die kriegen es natürlich auch mit. Du strahlst ja auch was aus. Kommen die Löhne nicht mehr regelmäßig. Ja. Gibt immer mehr Aussetzer in Lieferketten. ne, eins kommt zum nächsten.
Das ist eine Abwärtsspirale, und, auf jeden Fall.
Ja, und es wird immer nur mehr Belastung on top und irgendwann dann brichst du zusammen. Ja. Und damit das nicht, ich konnte irgendwann, ich hatte nie in meinem Leben Schlafprobleme, aber irgendwann dann kannst du selbst nachts nicht mehr einschlafen, weil die ganze Zeit Kopfkino geht. Und dann bin ich zum Beispiel angefangen, zum Einschlafen habe ich mir so Schlafmeditation irgendwo angehört, runtergezogen. So irgendwo irgendeiner irgendwelche Traumreisen erzählt oder sowas. Und dann konnte ich mich tatsächlich damit so ablenken, dass ich mal wieder einschlafen konnte. Ansonsten, ich habe da teilweise kein Auge zugekriegt die Nacht. Ne?
Unglaublich. Das geht ja auch, was hast du gesagt, 5 Jahre ging das?
Nee, das ist danach. Das war
das ist der Wiederaufbau, oder?
Vor der Insolvenz. Insolvenz.
Okay. Ja. Wie lange ging diese ganze Phase, diese Prüfung und alles und bis dann alles durch war?
Nach der Insolvenzanmeldung knapp 5 Jahre. Ja, dann ja, okay. Kurz nachdem ja die Insolvenz so abgeschlossen wurde. Demokliers
Schwert, was irgendwie über dir kreist auch, und du weißt nicht, was passiert. Und
aber
das
du wirst
ist ja
auch
Ewigkeiten.
Härter.
Das ist ja nicht so, härter. Dass das ein paar Monaten durch ist.
Ja, ja, ja.
Sondern das ist ja Jahre. Das ist schon.
Aber das ist schon mal spannend zu wissen. Also deine schlechteste Lebensphase insofern war vor der Anmeldung. Mhm. Und ab der Anmeldung klingt es so, ging es wieder bergauf für dich, weil du wusstest,
Jein.
Es ist vorbei.
Also erst nach der Anmeldung habe ich gedacht, boah, dann fällt bestimmt erstmal was von dir ab, weil da ist erstmal was jetzt endlich gemeldet, ne, was im Prinzip.
Ja, machst du sozusagen die Hände hoch. Du legst dein Werkzeug ab, machst die Hände hoch.
Jein, also du hast es zumindest gemeldet, ne, und dann weißt du, das war schon mal ein richtiger Schritt jetzt und jetzt wird schon irgendwie Ordnung da passieren. Aber du bist ja nicht frei. Das ist ja alles noch da. Und ne, die Probleme, das Einzige, was nicht mehr ist, dass du jeden Tag in meinem Fall, ne, weil es gibt ja ganz viele Betriebe, die werden weitergeführt der Insolvenz. Zum Beispiel kommt ja auf deine Interessen auch an, oder besser gesagt, eigentlich soll es nicht auf deine Interessen ankommen. In meinem Fall muss ich aber zugeben, dass ich da egoistisch gearbeitet habe. Ich habe entschieden, was für meine Zukunft das Beste ist. Ich habe mir davor halt überlegt, wie soll es weitergehen? Was willst du jetzt für ein Leben haben? Und ich habe halt überlegt, guck mal, die letzten 20 Jahre, da waren geile Zeiten dabei. Ich habe einiges, war in vielen Ländern unternehmerisch tätig. Ich habe viel aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen Patriarchentum, wenn du 30, 40 Mitarbeiter hast und sowas und dann verschiedene Betriebe. Ist schön, man fühlt sich gut in der Rolle. Ich war auch immer so ein Strategiespieler früher als Kind schon bei Computerspielen. Und das ist natürlich geil, was zu bauen, aufzubauen und größer zu machen und an so
auch finanziell wahrscheinlich sehr lukrativ gewesen.
Auch, also es war, ich brauchte mir ja viele Jahre überhaupt gar keine Gedanken machen, was ich mir kaufe und was nicht. Also war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ich brauche jetzt nicht ständig irgendwie Luxusgeschichten, teure Uhren und so ein Kram. Aber ich bin ein genügsamer Mensch und bei mir war es halt so, ne, wenn ich irgendwas brauchte, musste ich jetzt nicht gucken, ob das Geld auf dem Konto ist und stellenweise, ja, Millionär war es halt auf dem Papier ja auch und so. Ja. Und ne, also mir ging es schon ziemlich gut, bloß ich habe das auch nicht zu schätzen gewusst, weil es ist ja so, ich bin nach der Schule da reingewachsen. Und dann hat sich das mit der Zeit aufgebaut.
Der neue Standard.
Und für mich war das dann ja, das war so normal, ne?
Das ist, glaube ich, vergleichbar mit, wenn du immer gesund bist, schätzt du gar nicht wert, dass du gesund bist. Du merkst es gar nicht. Du bist immer super gesund. Und wenn du plötzlich krank bist und vielleicht sogar eine Krankheit wie nicht mal eben kurz der Grippe, sondern eine Krankheit, wo du weißt, okay, boah, fuck, da muss ich jetzt alles geben, dass ich wieder gesund werde, dann plötzlich merkst du erstmal, wie krass es ist, wie geil es ist, wenn man gesund ist.
Voll der super Vergleich. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, da kommt auch die Parallele. Weil dein Unternehmen ist am Arsch und irgendwann bist du es halt eben auch. Ich bin dann, wenn ich morgens aufgestanden bin, erst sah ich normal aus. Oberkörper frei, gucke im Spiegel, alles normal. Bin unter die Dusche gegangen und dann fing das Kopfkino an. Heiße Dusche und oh, was musst du heute alles machen? Und scheiße dies, scheiße das. Dann die Lösung, du findest keine Lösung, dann geht das Problem die ganze Zeit in deinen Kopf rum. Ich komme aus der Dusche raus, stell mich vor den Spiegel, ich sehe aus wie Jesus am Kreuz. Ja, ich hatte Male am Körper. Ich habe Striemen hier rüber gehabt. Ich habe mich nicht gekratzt oder sowas. Ich habe mich einfach nur gewaschen. Ich habe Striemen wie eine Hecke, wie wenn so ein Werwolf mit seinen Reißzähnen an deinen Körper hergegangen ist. Und das war alles von innen nach außen. Ja.
Das ist das.
Das, was innen sich in dir ein abspielte, das hat sich irgendwann äußerlich gezeigt. Ich sagte ja eben schon, die Mitarbeiter konnten schon sehen, wie es mir ging. Und ich bin normalerweise ein Mensch, mein Leben lang immer ein ausgeglichener Mensch gewesen. Ich bin auch jemand, das war auch ein Riesenproblem früher, weil meine Familie immer kaputt gewesen war. Meine Eltern haben sich immer nur die Köpfe aneinander geschlagen und da flogen auch Flaschen durchs Haus und sonst was. Also mehr von Mutterseiten her. War in dem Bezug eine Kack-Kindheit in der Richtung. Wir hatten zwar Geld, mäßig ging es uns immer gut, aber meine Eltern, die waren richtig immer auf Zoff. Und deswegen war ich immer jemand, der auch jeden Streit aus dem Weg gegangen ist und immer versucht hat, irgendwie eine Einigung zu finden und friedlich was zu lösen. Und deswegen hat das auch mit unserer Partnerschaft, ging es dann auch von der Firma nachher ein bisschen blöd für mich aus, finanziell und so und vom Verlauf. Ja, und das hatte ich halt, im Prinzip war es dann halt so, dass ich körperlich auch auf einmal am Arsch war. Und dann habe ich gemerkt, oh komm, bevor das passiert, deine Firma kann an den Arsch gehen, aber du hast die Fähigkeit, Körper, eigentlich wieder was Ordentliches aufzubauen. Ja? Aber wenn jetzt dein Körper und Geist auch aufgibt, weil einfach, du hast ja im Prinzip sowas wie ein Burnout, nur viel schlimmer unter Umständen. Also bei mir war es so, weil es halt wirklich
am Ende
dann? 1,5 Millionen Schulden ging. Ich war schon ziemlich alt. Ich bin jetzt 47 und was war das jetzt so? 2016.
Ja, 5 Jahre. Ja. Ja, okay, ein bisschen mehr. Ja. Also ungefähr 40. Und 1,5 Millionen 10, auf dem Nacken quasi. Hm. Du hast es selber genannt, Auferstehung wie der Phönix aus der Asche in ein schönes und neues Leben. Was war denn der Tiefpunkt? An welcher Stelle war sozusagen, wo du sagst, hey, das war so der einbringendste Moment?
Der Tiefpunkt war, als mein neuer Partner, der mich zu dem Umzug bewegt hatte, in diese teuren neuen Gefilde mit irgendwie, da musste ich nochmal zusätzlich 5.000 Euro pro Monat mehr an Miete allein überzahlen. Aber auf jeden Fall da, als der sagte, du Alex, es tut mir leid, ich kann das auch nicht stemmen, jetzt
bin ich raus.
Mhm. Und da wusste ich, boah, da bin ich fast zerflossen. Also ich kann da jetzt noch reinfühlen, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, da wurde mir schwindelig und man hat auch immer mal so Panikattacken zwischendurch schon, wenn man in solchen Modus ist. Oder bei mir war das eben so. Und ja, also da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, das war der Tiefpunkt. Und da war auch dann der Schluss, okay, jetzt setz dich hin, überleg dir, was jetzt so überhaupt die ersten nächsten Schritte sind. Habe ich mich mit demjenigen noch auseinandergesetzt, der mir da helfen konnte, der das schon mal durchgemacht hatte, auch Insolvenz, und der halt so ein Fuchs ist, der kannte sich bei so einigen Sachen aus, wo ich gesagt hätte, boah, nee, kannst du ja nicht bringen oder sowas. Aber alles so irgendwie auf legalen Wege, aber halt so, da musst du schon das. Ich habe mir damals halt gedacht, boah, wenn ein Insolvenzverwalter einschaltet, das ist sowas wie ein Rechtsanwalt. Ja, die arbeiten ja auch in deinem Interesse, da alles in Ordnung zu kriegen. Aber nach meinem Gefühl war es eher so, dass im Prinzip nur geguckt wird, was für die Kanzlei bei rumkommt.
Ja, okay, scheiße.
Ja. Und das ist nicht nur, also ich schätze mal, das ist üblich. Ne? Jeder will sein Business machen. Und zum Beispiel, wenn du so einen Betrieb weiterlaufen lässt, dann ist es auch so. Ne? Wird weitergemacht, solange es geht. Immer noch ein bisschen was nebenher, gut was abgezogen für die Kanzlei. Ja, und also ich persönlich weiß nicht, wie viele Unternehmen dann aus so einer Insolvenz, wenn der Betrieb noch weiterläuft, dann gesund wieder irgendwann herausgehen.
Ja. Was war so dein Gameplan?
Mein Gameplan war dann erstmal.
Du hast dich ja erstmal anstellen lassen.
Ich konnte jetzt noch nicht lange Ziele ausarbeiten. Da war es jetzt noch nicht so, wie ich mir jetzt.
Aber wusstest du in dir drin schon, du willst auf jeden Fall wieder eine Firma haben irgendwann?
Nein, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, ich will nicht aufgeben, ich will nicht körperlich an den Arsch gehen und ich will keine Privatinsolvenz. So, das wusste ich, weil ich wollte Freiheit. Also bei mir der Drang nach Freiheit, der war mein Leben lang immer schon wahnsinnig hoch und das war erstmal mein Ziel. So, und dann war es halt so, dass ich mich aber direkt anstellen lassen, weil der Betrieb auch geschlossen war. Das heißt, ich konnte dann auch für den Insolvenzverwalter nur noch nebenberuflich tätig sein. Und das habe ich auch gerne gemacht. Ich habe da versucht, dann die Waren abzuverkaufen und so weiter, Maschinen und so weiter, dass man da noch ein gutes Geld für kriegt. Aber es lief der normale Betrieb nicht mehr weiter. Es wurde nicht mehr produziert und es wurde auch nichts mehr regulär über die Internetplattform verkauft. Außer der Insolvenzverwalter hatte mir dann eine Freigabe zeitweise gegeben, dass ich bestimmte Sachen dann abstoßen konnte, auch über die Plattform eBay hauptsächlich, weil das war dann ja dann so ein bisschen mehr Dumping.
Hm.
Ja, und dann aber in dieser Zeit, also ich sag mal so, in dem ersten Jahr nach der Insolvenzanmeldung, da hatte ich dadurch, dass ich einen Beruf hatte und dann auch geregelte Arbeitszeiten und ich dieses Alltags, also ich hatte dann zwar Aufgaben für den Insolvenzverwalter zu tun, aber das raubte jetzt nicht meine gesamte Freizeit. Ja, das wäre jetzt anders gewesen wahrscheinlich, wenn der Betrieb noch weitergelaufen wäre. Ich hätte dann noch was versucht zu retten, dann wäre ich die ganze Zeit in dem Hamsterrad weitergelaufen, 24-hour, und hätte wahrscheinlich auch nicht viel mehr Schlaf gekriegt als vor der Insolvenzanmeldung, weil ich ja das Ziel gehabt hätte, das Ganze zu retten. Und bei mir war es aber dann so, ich habe dann eher an mir persönlich gearbeitet. Erstmal an meine Gesundheit. Ich sah damals aus wie ein Haken. Ich hatte einen Bierbauch, einen kräftigen, und ich sah aus wie ausgemergelt. Ich habe mir ja nur noch am Büro gearbeitet, am Computer, jede Freizeit irgendwie verbracht. Und habe dann geistig an mir gearbeitet, dass ich wieder eine gewisse Stärke kriege, einen Willen, was aufzubauen, entweder beruflich, wo ich aber dann schnell gemerkt habe, das kann ich nicht mehr. Ich war schon 20 Jahre Unternehmer und ich konnte mir nichts mehr von dem Boss sagen lassen. Wenn ich wusste, das war richtig, wie wir, also irgendwas zu entscheiden, ich hatte da auch so ein bisschen, ich sollte da eine Handelskette aufbauen mit verschiedenen mit Läden und eine Produktkette, Produktserie entwickeln, Matratzentypen und so weiter, dass das alles in den Betrieb passte, das Branding und so weiter. Und wenn dann mein Boss, der hat mir schon viele Freiheiten gelassen, muss ich sagen, ja, war ein guter Boss.
Aber nicht alle. Aber
wenn der am Schluss sagte, das geht nicht, Alex, das will ich nicht. Oder wir was vorher entschlossen habe und dann er nachher doch einen Rückzieher genommen hat. Boah, da bin ich innerlich explodiert.
Aber das ist, glaube ich, normal, wenn du bist halt 20 Jahre der Kopf der Hierarchie und am Ende musst du dich wieder jemandem unterstellen. Das ist, glaube ich, völlig normal und verständlich, dass man da nicht gut mit klarkommt.
Und da habe ich dann halt ganz schnell auch einfach nebenher ein Gewerbe angemeldet wieder. Und so ein bisschen mit ein paar hundert Euro bin ich angefangen. Auf Amazon, weil das hatte ich dann kapiert, so in dem letzten Jahr vor der Insolvenz, habe ich tatsächlich auch mit einem Produkt, was wir da einfach mal reingestellt haben, was massentauglich war und nicht so Nischenprodukt war, habe ich dann gemerkt, boah, krass, mit diesem Produkt, da hast du jetzt fast gar keine Arbeit mit reingesteckt. Das war 2015 rum, da konntest du ja noch mit scheiß Bildern ich sag mal, das musste noch keine Weltklasse sein. Da konntest du, wenn du das richtige Produkt hattest, dich reich bummeln. Und ich habe auch gesehen, boah, da kannst du locker mindestens einen Mitarbeiter von bezahlen, nur mit dem Einkommen von diesem einen kleinen euren Produkt. Nur kam das schon zu spät. Also da hatte ich keine Zeit mehr, mir einen Kopf zu machen, was kannst du sonst vielleicht auf Amazon noch verkaufen. Da hatte ich ganz andere Sorgen schon auf meinen großen papierbeladenen Tisch. Aber nach der Insolvenz bin ich dann genau mit dem Produkt wieder bei Amazon reingegangen und habe dann wöchentlich verdoppelt im Prinzip. Ich habe einen Hersteller gefunden, der mir das in Deutschland zu wahnsinnig teuren Kosten produzieren konnte, aber es blieb halt noch was übrig an Gewinn. Und habe diesen Lieferanten auch noch ein Jahr die Treue gehalten bis zum ersten Weihnachtsgeschäft. Und das war auch gut so, weil da konnte ich trotzdem dann immer, also das Weihnachtsgeschäft war auch dann Bombe, da habe ich gedacht, boah, krass, was ist denn da alles drin? Und das nur mit einem ollen Produkt. Ja, und danach habe ich dann nach einem ausländischen, günstigeren Lieferanten gesucht für dieses Produkt. Ich war aber trotzdem in der hohen Preislage. Ja, also irgendwie bin ich immer über die gesamte Unternehmerzeit immer, waren wir immer in der im Hochpreissegment eher anzusiedeln. Damals mit Wasserbetten, da hatten wir auch noch kein Geld, um produzieren zu lassen im Ausland und Container liefern zu lassen. Da haben wir auch erst in kleinen Mengen abgenommen. Und daraus haben wir dann unser Brand und auch den Drumherum-Service entwickelt, der dann die hohen Preise rechtfertigte und die Qualitätsprodukte, die dann halt hochwertiger waren als andere dafür. Und das war dann auch gut, dass ich diese Schule in meinem Leben früher schon hatte, weil das hat mir natürlich zu geholfen, zu diesen Zeiten, wo alle anderen aus China irgendwelche Sachen importierten, weil sie 10.000 Euro an der Seite hatten. Das hatte ich ja gar nicht. Also es war dann schon so, wie gesagt, da war der Kuckuck schon da gewesen und so. Ich hatte nichts mehr von all meinem Privatvermögen. Das war dann im Prinzip schon draufgegangen und abgeholt.
Krass. Also witzig zur Frage, wie viel Startkapital brauche ich für Amazon FBA? Minus 1,5.
Ja, also 300 Euro waren es bei mir.
Okay, wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste. Wir gehen gleich nochmal auf deine gesundheitlichen Sachen ein, weil du hast gerade, als ich gefragt habe, wann ging es dir am schlechtesten, gegrinst und hast gesagt, du kannst dich reinfühlen. Ich sehe dich jetzt hier mega positiv und auch du hast eine krasse Form, also auch körperlich mega in Shape.
Danke.
Jetzt alle gucken ohne Kamera, sehen es also nicht mehr, aber also mega krasse Entwicklung. Lass mal ganz kurz noch einmal so ein bisschen in die Learnings reingehen, die größten Fehler, die zur Insolvenz führten, hast du geschrieben. Was waren so Sachen, wo du sagst, okay, die würde ich jetzt anders machen, um eine Insolvenz vielleicht zu verhindern?
Ja, also eins ging ja schon vorher ganz klar heraus, hab deine Zahlen im Griff. Wirklich, ne? Mhm. Und nicht zu viel Optimismus dabei. Gerade jetzt zu diesen Zeiten. Ne, das ist ja auch im Prinzip, deswegen fand ich das Thema jetzt auch reif, dass man da mal rüber spricht, weil man hört immer mehr jetzt nebenher, ich höre es ja auch von unseren von den Dienstleistern, vom FBM, Fulfiller und so weiter und so fort. Überall, alle sind am Knapsen und so weiter. Und ja, alle haben dann Hoffnung, ja, bald wird's besser und hin und her. Wenn du schon jetzt in so einer Situation bist, wo es haarig wird, ey, dann lieber die Reißleine ziehen oder gucken, wie du dich noch gesund kürzen kannst und nicht mehr an Wachstum denken, sondern gesund dich zurechtstutzen auf das Minimum und lieber gucken, was du sonst parallel noch aufziehen kannst oder wie du dein Produkt so weit verbessern kannst, dass es nachher in diesen Luxusbereich reinkommt, dass du vielleicht eine Dienstleistung ranbindest, vielleicht einen Vertriebspartner findest, der diese Dienstleistung dann im Prinzip als in Affiliate-Form an dich weiterreicht oder so. Ne? Jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn du Bodybuilding-Geräte verkaufst, dass du vielleicht so einen Online-Kurs parallel noch mitvermarktest oder sowas, dass du dann da im Prinzip so ein Abo-Modell noch mit drin hast und dafür dein Affiliate reinkriegst. Also all solche Sachen, aber ganz wichtig eben, die Zahlen im Griff haben. Bei mir war es so, ich war eben der Entwicklertyp und tolle Produktideen und sowas, aber das reicht halt in den schweren Zeiten nicht, ne? Da, wenn das Geld nicht automatisch mehr reinkommt, sondern wo es manchmal auch mal Monate gibt, wo es nur deckungsgleich ist oder auch Minusmonate. So, spätestens ab da, ne, musst du ständig deine Zahlen im Griff halten. Und die Kosten bei Amazon und so weiter, die steigen ja auch. Die Nebenkosten, das sind ja auch so die Sachen, wo die Leute ja nicht so das Auge drauf haben. Ne? Aber es kommt hier mal ein Prozent weniger, da noch ein Prozent weniger und schwupp, bist du nicht mehr bei 10% Marge, dann bist du bei 5% Marge und da passiert noch irgendein Mist bei dir im Betrieb oder gerade dann bricht wieder irgendwie, was weiß ich, irgendwo ein Krieg aus oder sonst was, die Lieferketten passen nicht mehr. So, und schwuppdiwupp, bist du am Arsch. Und da, ja, also da auf jeden Fall Vorsicht sein. Ne? Das war das eins der wichtigsten Punkte. Ja, dann vielleicht, bei mir war es dann halt auch noch so, ich habe halt so Leidenschaftsprojekte gehabt, da habe ich mehr meine Zeit mit verbracht, anstelle vielleicht eher daran zu denken, ey, Brot und Butter, wie kannst du vielleicht eher das, was am meisten Geld reinbringt, bringt vielleicht noch optimieren, dass da noch mehr bei rumkommt. Dann verschiedene Standbeine, auch so ein Ding. Mittlerweile, ich weiß, da seid ihr nicht so drauf, ihr seid eher so die, ne, Amazon One and Only. Aber letztendlich, es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel bei meinen Produkten kann ich viel jetzt auch an Physiotherapeuten und so weiter rangeben, dass die Sachen mitvertreiben mit einer gesunden Marge, schöne, unkomplizierte Geschichte, kommen immer Bestellungen rein. Andere Marktplätze zumindest mal mitbestücken, das ist ja nicht viel Arbeit, eBay und so, das macht man einmal und in der Regel, das hat längst nicht so einen Pflegebedarf wie Amazon. Ja, dann kommt auch immer ein paar hundert Euro Profit dazu oder ein paar tausend Euro, ja. All sowas geht relativ schnell. Dann, ja, Mitarbeiter kündigt man auch ungerne. Aber wenn es knapper wird, ist das eins der ersten Dinge, wo man anpacken muss. Ja, die Auslastung erhöhen der Mitarbeiter und trotzdem dafür sorgen, dass die im Prinzip, dass die Stimmung nicht zu sehr sinkt. Ja, das ist. Ich bin nie sehr gute Mitarbeiterführer gewesen, deswegen habe ich mein neues Unternehmen auch eher so aufgebaut, dass ich alles outgesourced habe, das meiste, bis auf ein bisschen Kundendienst. Also da habe ich zwei Mitarbeiter, die da sind. Und selbst die sind eigentlich auf dem Papier freie Mitarbeiter.
Okay, also du arbeitest eher mit Dienstleistern und Freelancern jetzt zusammen.
Ja.
Anstatt mit
Festangestellten. Das will ich auch mein Leben lang so haben.
Du willst also, jetzt Freiheit, maximale Freiheit.
Maximale Freiheit, absolut. Und klar, das kann sich nochmal ändern bei bestimmten Unternehmensformen und sonst was. Aber da müsste ich auch ein sehr sicheres Gefühl dabei haben. Ich habe das ja alles 20 Jahre gehabt. Und das ist auch schön und das ist auch toll. Ne? Aber wenn ich immer so höre, boah, ihr habt jetzt 30 Mitarbeiter und sonst was, wo ist deine persönliche Lebensqualität? Und die ist bei mir heute, beim jetzigen Stand. Also ich würde nie wieder zurücktauschen. Wenn mir jetzt einer anbieten würde, okay, du hättest dein Geld wieder wie früher, ja, bevor es finanziell mit deinen Firmen schlecht ging, du hast dein Unternehmen noch an dem Punkt, aber du wärst jetzt nicht klüger. Ja, also ich meine einfach nur an dem Stand zurück, wo es optimal lief und du könntest nochmal neu weitermachen. Nie wieder.
Also bist du jetzt in all glücklicher als damals?
Ja, ich bin jetzt, ich habe im Prinzip jetzt das, was ich früher mir gedacht habe, mit 50, 60 kann ich das dann machen. Und da geht's nicht jetzt, das ist natürlich die eine Sache, deine Interessenlage. Ich bin, wie gesagt, nicht so ein Luxustyp. Mir geht's mehr um Freizeitwert. Ja, Liebe, gute Unterhaltung, Sport, Sonne, an schönen Orten sein, ja, Skiurlaub, in Snowboardurlaub, oder am besten an solchen Orten leben. Oder halt ne, Wassersport, an solchen Orten leben. Ja, und bei mir ist das jetzt bis heute, und so soll es auch bleiben, wo ich meinen Laptop aufschlage, da beginne ich den Tag, Arbeitstag. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und meine Mitarbeiter sind auch auf aller Welt verstreut. Und also die Freelancer und Dienstleister. Und so soll es auch bleiben. Also das ist so meine optimale Zukunft. Und
wie sieht denn gerade dein Tag aus? Also wie viele Stunden arbeitest du? Wie viele Stunden machst du Freizeit?
Ich arbeite viel auch, je nachdem, wie es gerade ist. Jetzt zum Beispiel, wir bauen jetzt ein neues Projekt in Polen auf. Da wird jetzt erstmal, ja, da habe ich meine 2-3 Stunden am Tag, wo ich dann so, was weiß ich, jogge, meditiere, Freizeitwert, irgendwo hingehen, an Strand, was weiß ich, machen, mich mit Leuten treffen. Und dann habe ich auch wieder halt harte Arbeitszeiten, wo ich dann halt so 12 Stunden auch arbeite am Tag. Aber das macht mir Spaß. Da sind keine Telefongebimmelse. Da habe ich nicht Büropapier auf den Tisch sich stapeln, wo ich Sachen durchgehen muss und für irgendwen regeln und Mitarbeiter ausgefallen im Lager oder im Büro. Jetzt musst du das Projekt weitergeben oder hier hast du wieder viele Sachen, um die ich kümmern muss. Das will ich nicht. Das sollen meine Dienstleister haben. Dafür kriegen die mehr Geld als wenn ich es selber machen würde, ja, mit meinen Mitarbeitern. Und das ist mir viel, viel mehr wert. Bei mir ist es einfach so, ich beginne meinen Tag, wie ich das will. Ich rufe ab und zu mal jemanden an. Mich ruft eigentlich kaum jemand an. Die haben dann so eine Liste, da können sie sich eintragen und dann rufe ich zurück oder sowas. Das heißt, das ging mir auch früher so auf den Sack, dass dann ständig Telefon bimmelte und du aus irgendwelchen Sachen rausgerissen
wirst. In Situationen, in denen du keinen Bock hast auf einen Anruf. Du bist gerade in einem Gedanken oder in irgendeiner Sache drin, dann klingelt das Telefon und du weißt, du musst die.
Du baust gerade voll an deinen Sachen rum, ja, an deiner Strategie, bist gerade voll drin, voll geil und dann bla bla bla, dieses Problem. Irgend so eine kleine
Fuffi-Kacke. Nie ans Telefon gehen.
Ja, gerade dringend, aber im Prinzip nicht wichtig, ja. So, solche Geschichten, die gibt's bei mir gar nicht mehr.
Also, finde ich spannend, dass du eine Liste hast. Also, um mit dir zu telefonieren, muss ich mich in eine Liste eintragen und du rufst zurück. Das finde ich geil. Also, du hast die Kontrolle darüber, wann du reaktiv bist. Hammer.
Völlig, ja.
Okay, cool.
Außer der AMC Hackers Live-Call vielleicht.
Ja, das, solche Sachen, die sind mittlerweile bei mir schwierig. Ich trage mir, ich bin immer noch so ein Freigeist, mit einem Kalender umzugehen. Ja, so.
Geil. Ist ja auch okay, ja.
Wir haben noch ein letztes Thema. Alle Zuhörer, die Bock haben auf einen zweiten Teil, sollen uns mal schreiben an podcast@amc-hackers.de. Dann machen wir mit Alex nochmal einen zweiten Part. Ich glaube, wir kriegen hier gar nicht alles hin. Wir können wahrscheinlich in dem zweiten Part nochmal so die ganzen Insolvenzstraftaten durchgehen, hast du geschrieben. Also was man alles falsch machen kann, wo man wirklich Probleme bekommen kann. Was ich jetzt mal von dir noch wissen wollen würde, wäre, du hast geschrieben, Denkfehler und Bemerkenswertes zur Insolvenz. Dein Ruf, dein Insolvenzverwalter, das Verhältnis zu dem, Freunde, Familie, sowas. Da hast du noch ein paar Sachen zu erzählen.
Okay, da ist auch noch eine ganze Menge. Also
wir können auch zwei Sachen davon nehmen und dann machen wir den großen Part in Teil 2.
Ja, also dieses ganze Thema zieht sich ganz schön. Vielleicht ist es, ja, denkst du nicht vielleicht, dass dir diese Fragen, die so ein AMC-Hacker unten gestellt hat, dass das vielleicht vielen eher auf der Seele brennt? Weil das sind so die ersten Sachen, ne? So zum Beispiel, kann man sich selbst ein bisschen Geld an der Seite schaffen? Ja. Nein. Ja. Also sobald das an der Seite schaffen ist, irgendwie pruckeln und so, dann ist das natürlich, das fällt dann unter diese Straffälligkeiten-Geschichten.
Weil aber du kannst ja theoretisch vorher trotzdem sparen und dir Vermögen aufbauen. Also nicht bei Seitschaften
illegal in dem Sinne. Das kannst du alles, ne? Ja. Aber nicht, wenn du schon dein Vermögen wieder reingesteckt hast in die Firma und jetzt merkst du in den letzten Wochen, bevor es dir an den Kragen geht,
schütte ich nochmal was aus und packst den ETF, ich hab's gar nicht, oder kaufst ein Haus.
Ja, genau. Oder hast dir vorher nochmal so, oder auch, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, leih dir nicht von Freunden oder Familie Geld. Insbesondere nicht, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass du es wieder zurückzahlen kannst. In solchen Phasen auf gar keinen Fall, weil das Problem ist nachher, der Insolvenzverwalter, der kann Zahlungen rückgängig machen. Wenn du Leute vorrangig bedienst, weil zum Beispiel deine Familie ist, ist ja ganz natürlich, oder deine besten Freunde, und der hat dir einen Kredit gezahlt, der hat dir einen Kredit gegeben auf irgendwas, weil du dringend was brauchtest und der kriegt's von dir wieder. Das wusste ich damals auch nicht. Dann kommt der Insolvenzverwalter, sagt, komm, das Geld ziehe ich wieder zurück. Das kann der über Jahre machen. Also ich glaube, also mindestens ein Jahr lang. Ja, also Zahlungen, die du über ein Jahr lang geleistet hast. Ja, und wenn der nachweisen kann, dass du damals schon Probleme hattest und eigentlich hättest was anderes bedienen müssen, dass da andere Rechnungen deswegen nachrangig bedient wurden, die dringender waren, fälliger waren oder Vertragsleistungen, dann kann der all diese Zeit zurückziehen und dann bist du, dann steht deine Familie oder dein Kumpel da und haben das Lehrgeld gezahlt. Und du auch letztendlich, weil du ja irgendwie wieder zusehen musst, dass du die dann doch wieder privat bedienst.
Krass.
Ja, dann, was hatte er gefragt? Also hier mit dem Beiseiteschaffen. Du kannst halt wirklich, im Prinzip, es gibt so ein paar graue Geschichten, das kann man mal bei Fall zu Fall erörtern, ob das geht oder nicht. Also man kann ja auch andere Sachen legal noch regeln und sowas. Wenn du zum Beispiel ja noch irgendwie deine Waren teilweise absetzen kannst, verkaufen und so weiter. Aber auch da kannst du dich ja selber nicht mehr dran bedienen. Ja, da prinzipiell sind so individuelle Sachen dann nochmal beratungstechnisch, sollte man das mal unter vier Augen oder sowas besprechen. Und auf was sollte man bei einer Insolvenz achten, damit man besser davonkommt? Ja, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut besprochen, ne?
Ja. Wie lange dauert das Ganze, bis es durch ist, hast du auch gesagt?
Aber auch
bei dir waren es 5 Jahre, genau.
Ja, und bei Krediten, Myos und sowas alles, ne, was es alles heute gibt, klar, in der Regel bist du selbst haften, ne? Ich weiß nicht, wie ist das bei Myos?
Ich habe noch nie mit Myos gearbeitet, aber Marc?
Wird eh nicht sein, auch ne? sagen, da haftet man bestimmt selbst.
Ja, Privatvermögen, ja. Ja, und okay. Ansonsten, ja, dann gehen wir jetzt mal auf die Sachen ein, die du da noch hattest mit den Denkfehlern, bemerkenswert.
Wobei ich würde sagen, die machen wir dann in Teil 2. Was dann jetzt besser passt, ist, wie geht's für dich weiter? Das sind nämlich, weil ich finde, dass diese Denkfehler bemerkenswert ist, das ist wirklich nochmal ein ganz großes Thema.
Ja, stimmt. Ich glaube auch, jetzt kann man vielleicht nochmal auf diese, was kommt danach, ne?
Wir gehen so. Jetzt wirklich mal, wir gucken nach vorne für dich.
Genau. Also, das war eben so die Sache, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Ich bin dann ganz früh, eben weil ich auch eben diese NLP-Geschichten angefangen habe, Sport anzufangen, wieder so ein bisschen Kraft tanken, persönlich an sich zu arbeiten, das kann ich nur empfehlen. Auch während, selbst wenn du absolut keine Zeit hast und in so einer Mistphase bist, wo du gefährdet bist, wo es firmentechnisch scheiße läuft und so weiter. Man vernachlässigt seine Gesundheit so schnell. Und das bei mir hat der Körper Gott sei Dank ganz deutliche Zeichen gesendet und ich habe sie erkannt und bin dann angefangen. Aber das hat mir auch die Stärke eben gegeben, dann mir nachher zu überlegen, was sind deine Pläne für die Zukunft und Zukunftspläne wieder zu machen, große Pläne. Ja, und nicht irgendwie, ja, okay, ich werde jetzt Briefbote oder sowas, ne? Oder irgendwie arbeite in so einer Bude und zahle über 20 Jahre meine Schulden ab und irgendwie geht schon weiter. Ja. Sondern ich wollte ein freies Leben führen, ich wollte die Welt sehen, weil ich das 20 Jahre lang nicht konnte. Meine Urlaube als Unternehmer, ich hatte viel Geld, aber mein Urlaub, der war nie länger als 12 Tage. Meine Hochzeitsreise war 12 Tage lang in die USA, davon 2 Tage Flug. Ja.
Krass.
Und andere Mitarbeiter, die fahren 4 Wochen nach Vietnam, machen da irgendwelche Unternehmer und Abenteuerreisen. Ich bin auch ein Abenteurer. Ich habe da immer nur gestanden, ey, scheiße, irgendwas hast du doch falsch gemacht. Ja. Ne? Das wollte ich erleben. Das wollte ich erleben. Und also habe ich dann, ne, ich habe zweimal im Leben Tim Ferriss 4-Stunden-Woche gelesen. Einmal in so einem Skiurlaub, wo ich danach gedacht habe, das war ganz früh noch, als ich noch alles am Laufen hatte und so, einen großen Produktionsbetrieb, da habe ich gedacht, ja, so typisch amerikanisch, wie soll ich da sowas bei mir in der Firma jemals umsetzen? Aber nach der Insolvenz habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich gesagt, ja, so will ich das auch. Ich will jetzt ein Laptop-Business. Da gab es dann die ersten Podcasts, die sich auch mit Amazon und so beschäftigten. Ich habe mich erinnert, dass da dieses mit dem Amazon-Business eigentlich so eine Option auch sein könnte. Bin dann angefangen und habe darauf hingearbeitet, eben nach einem Jahr nach Möglichkeit schon zu sagen, ich bin ja nicht besonders bedürftig, ich kann auch in einer Regentonne aufwachen, Hauptsache die Sonne scheint über mir und ich bin an einem schönen Ort. Ja, so Mensch bin ich. Ah ja, und dann kam ja noch die Sahne obendrauf. Meine Frau sagte mir, Alex, ich werde mich scheiden lassen. Da habe ich erst geheult.
Auch in der Insolvenzphase oder danach?
Sie hat ein bisschen gewartet, muss man ihr zugutehalten. Wir sind nur noch heute sehr gute Freunde. Sie hat ein paar Monate gewartet, bis sie gemerkt hatte, okay, der hat sich ein bisschen im Griff wieder. Aber da war schon klar. Also das ging nicht wegen Geld. Vielleicht auch so ein bisschen Angst, dass sie dann selber in der Haftung irgendwann noch mit reinkommt bei mir oder sowas. Ne? Sie konnte mir ja auch, ja, das Vertrauen war ein bisschen dann hin. Und das Problem war eben, wir haben uns lange auseinandergelebt. Ne? Das geht ja eben nicht von einem Tag auf den nächsten. Das war ja jetzt schon so 2 Jahre Vorspiel gewesen, wo ich kaum Zeit für sie hatte. Die Beziehung war vielleicht vorher auch schon eigentlich nicht das, was es hätte sein sollen. Also heute würde ich mir unter einer optimalen Beziehung was anderes vorstellen. Und ich würde jetzt sagen, habe ich jetzt im Moment auch. Das ist dann an der Wand gefahren und danach war ich vogelfrei. Ich hatte kein Geld mehr, Der Kuckuck war da gewesen. Die Frau sagt auch noch, ey, tschüss, ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Und ich war vogelfrei. Da habe ich gesagt, boah, was willst du eigentlich? Ja, komm, ich will mit dem Rucksack die Welt sehen und ich will mir ein neues Papier. Business aufbauen. Ja. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und das Ganze, das lief, ich weiß nicht, kennt ihr Paulo Coelho, hier der Alchemist oder so, das Buch? So ein bisschen esoterik Kram. Aber so war das nachher auch. Also ich bin die Reise angefangen und das kam alles so am Anfang noch nicht so locker, ne? Aber dann kam eins nach dem anderen. Also ich war irgendwo, ich habe bei jemandem auf Cabo Verde gewohnt für nada. Ich musste nur meine Nahrung bezahlen. Dem habe ich dabei aber auch geholfen, dann sein Business da ein bisschen voranzubringen und so weiter. Seine Website, er hatte so ein Online-Reisebüro. Cabo Verde ist nicht gerade teuer, das ist bei Afrika, wunderschöne Inseln da. Und da habe ich dann geguckt, Wintersaison nächstes Jahr, Entschuldigung, waren es sogar noch in dem Jahr, willst du schön irgendwo verbringen, wo du Skifahren kannst und dann im Prinzip dann noch arbeiten nebenher, vielleicht um mehr Leute kennenzulernen, aber also schon wirklich nicht nur Skiurlaub, sondern Skisaison, ja, wollte ich machen. Ich habe erst geguckt, USA. Und wer läuft mir auf Cabo Verde denn da über den Weg? Ein Schweizer, der dann sagt, ey Alex, schlaf doch bei mir. Ich wohne in Bern und da hast du alle Skigebiete um dich herum. Und eine geile Stadt. Ja, voll die coole Stadt. Bern ist eine richtig coole, schöne Stadt auch, so schön alt und so. Ne? Und die Leute sind auch schon so richtig links so eher drauf, so wie in Berlin. So, ne, so eher, so nicht so wie in Zürich. Zürich ist ja so snobby, etepetete, da hätte ich nicht so hingepasst. Sondern Bern ist so locker smooth. Ja, und dann habe ich mir einen Skipass geholt für 500 Franken. War für mich damals viel Geld, aber ich hatte dann Skipass für alle Skigebiete drumherum. Das heißt, ich bin in der Woche immer zum Skifahren hoch in die Berge. Und ne, wenn unten Sauwetter war, das war sprach für mein Leben, wenn unten Sauwetter war, über den Wolken schien die Sonne. Ja, und dann bekamst du ab und zu das Sauwetter auch per Post oder Telefonat vom Insolvenzverwalter wieder oder irgendwelche sonstigen bösen Briefe, die mir dann immer übermittelt wurden und so weiter. Die hast du bearbeitet, aber ich habe die ganze Zeit dafür gesorgt, dass ich Höhepunkte in meinem Leben hinkriege. Mir selbst was Gutes tue, Wellness für mein Leib, Seele und so weiter. Und das war ganz wichtig. Das gehörte dazu, also auch nicht nur dich auch für andere aufzuopfern und für das, was du da an Schulden hast und so weiter und dich versklaven, sondern ja, dass du dir wieder ein schönes neues Leben aufbaust. Ne? Das war mir unheimlich wichtig. Und die Jahre, die Reisejahre bis heute, das ist jetzt die beste Zeit meines Lebens. Ich habe nur letztlich wieder das Kapital wie früher, aber ich weiß, das wird kommen. Aber ich habe Freiheiten heute. Und ja, auch wieder eine tolle Beziehung. mit einem Jungen, okay, der ist nicht von mir, aber wir verstehen uns super und so weiter. Und ja,
Hammer.
Wird noch einiges kommen.
Geil. Alex, ich würde sagen, Daumen hoch von allen, die Bock haben auf den zweiten Teil. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu erzählen. Wenn du Lust hast, natürlich laden wir dich nochmal sehr gerne ein. Ich würde sagen, für heute haben wir jetzt, was haben wir am Tacho? 1:06 krassen und sehr, sehr geilen Content zum Thema Insolvenz. Ich glaube, ein Thema, was viele Leute irgendwie totschweigen und auch irgendwie trotzdem, ich glaube, niemand hat da aktiv Angst vor, sondern man sollte Respekt davor haben und richtig damit umgehen können. Und es kann jeden von uns erwischen. Es wird noch häufiger über Erfolg gesprochen als über Misserfolg. Und ich glaube, du hast bewiesen, dass man auch sehr gut über Misserfolg sprechen kann. Du hast dir die ganze Zeit während des Podcasts gestrahlt. Wir haben es jetzt nicht rüberbekommen, aber mega geiles Mindset. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Und hast du noch was, Marc?
Nö, ich glaube, wir quatschen nächstes Mal einfach nochmal.
Sehr geil.
Ausführlich weiter.
Perfekt.
Hat mich auch gefreut. Entschuldigung, dass ich auch so schnell geredet habe und so, aber ich bin.
Ey, wir haben ja noch so viel offen.
Viel zu besprechen.
Du hättest noch schneller sprechen können. Sehr geil.
Vielleicht für alle AMC-Hackers, falls ihr mal Bock habt, vielleicht können wir auch mal einen Themencall machen oder so, dass man dir auch mal Live-Fragen stellen kann.
Ja.
Einfach vielleicht gerne mal Bescheid sagen.
Sehr cool.
Der Podcast at AMC-Hackers.de.
Super.
Sehr gut.
Bis dann. Also, ihr Lieben.
Gut.
Ciao.
Danke dir.
Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war die AMC Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.